Genau, ich werde inzwischen Nina Schumacher vorstellen, die heute unsere Vortragende ist. Und zwar Nina Schumacher ist Kulturwissenschaftlerin. Sie hat studiert Europäische Ethnologie, Soziologie, Medienwissenschaft und Gender Studies hier in Marburg. Und sie ist seit 2009 Mitarbeiterin bei den Frauenbeauftragten der Philipps-Uni und auch Frauenbeauftragte am Fachbereich 03. Und sie promoviert zum Begriff des Pornografischen im 21. Jahrhundert. Und das ist auch das Thema des heutigen Vortrags. Es wird um Porn-Studies gehen. Und ja, sobald sie dann im PowerPoint bereit ist, freue ich mich. Ich danke nochmal fürs Kommen. Und leider klappt es noch nicht.
Es geht auch ohne. Ja, vielen Dank. Ich darf heute was über Porn-Studies erzählen. Das ist sehr nett. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich auch für die nette Vorstellung und ich entschuldige mich für die Verzögerung. Ich schreibe meine Diss seit 2010 im Bereich Pornografie und ich könnte heute auch was über Pornografie im Allgemeinen erzählen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil es ein sehr, sehr breites, sehr, sehr großes Feld ist und ich persönlich der Ansicht bin, dass die Pornografieforschung eigentlich in den Porn-Studies am erträglichsten dargestellt wird. Jetzt bräuchte ich doch meine PowerPoint, aber es geht auch so. Also ich würde gern zuerst was erzählen zum Verhältnis von Pornografie und Porn-Studies zu Sexualität, wobei ich vor allem auf die Medienvermitteltheit eingehen werde. Dann werde ich was dazu sagen, wie sich die Pornografieforschung entwickelt hat, vor allem die Porn-Studies im Unterschied zu früheren feministischen Zugängen. Also nicht, dass die Porn-Studies nicht feministisch wären, aber eben so, wie es vorher gewesen ist. Und dann stelle ich ganz am Ende noch zur Disposition, nicht ganz am Ende, kurz vorm Ende, zur Disposition, was pornografisch eigentlich meint, also was eigentlich die Bedeutung beinhaltet. Und als, vielleicht geht es einfach nicht, als Querschnittsfrage werde ich dabei immer noch die ganze Zeit nach Machtverhältnissen fragen und nach machtvollen Sprechpositionen. Also es wird zwischendurch immer wieder aufscheinen, aber ohne, dass ich dafür jetzt einen extra Block hätte. Ja, und vor allem darüber, also über das machtvolle Sprechen und darüber, was eigentlich pornografisch bedeutet, würde ich hinterher auch wahnsinnig gerne diskutieren. In Marburg gibt es nicht so viele Menschen, also ich diskutiere natürlich auch über alles andere, was euch interessiert, aber in Marburg gibt es nicht so viele Menschen, die sich mit Pornografieforschung auseinandersetzen und ich freue mich eigentlich immer über jeden Austausch. Ich spreche ungefähr 45 Minuten, also jetzt ungefähr bis Viertel nach. Das ist doof, weil ja der durchschnittliche Mensch irgendwie 20 Minuten zuhören kann. Aber ich glaube an euch, ihr schafft das auch länger. Falls ich zu leise bin oder zu laut oder zu schnell oder wie auch immer oder zwischendurch Verständnisfragen gibt, dann einfach Bescheid sagen. Denn, zur Klärung, ich würde eh kein explizites Filmmaterial zeigen, weil das bei mir jetzt nur illustratorischen Charakter hätte. Ich finde es wichtig und richtig, wenn es gezeigt wird, wenn es irgendwie für die Analyse relevant ist. Das ist bei mir jetzt aber nicht der Fall und deswegen hätte ich das ohnehin nicht gemacht. Es ist allerdings symptomatisch, dass ich jetzt der Ansicht bin, das vorher sagen zu müssen, dass ich das nicht mache. Auch was mit der Sichtweise zu tun auf Sexualität, die da drin steckt. Das wird aber vielleicht im Laufe des Vortrags noch klar oder wir sprechen später nochmal drüber. Was ich auch machen werde, ist, ich spreche über ein paar deprivilegierte Positionen, die mich selber nicht betreffen. Also ich bin eine weiße Frau mit einem hohen Bildungsabschluss, würde mich auch nicht als homosexuell einordnen. Trotzdem werden diese Kategorien ab und zu mal angesprochen, die mir persönlich nicht entsprechen. Ich kann natürlich nicht mehr dazu sagen, sondern werde das nur ganz grob anreißen. Ich sage aber trotzdem was dazu, weil das Thema ohnehin so selten behandelt wird, auch im Rahmen von Pornografieforschung und Pornografieforschung überhaupt nicht so oft zur Sprache kommt, deswegen reiße ich es so ein bisschen mit an. Ja, damit komme ich dann endlich so richtig zum Inhalt. Die erste Aufgabe, die mir das Genderzentrum gestellt hat, ist zu beleuchten, in welchem Verhältnis Sexualität zum gewählten Thema steht und das Verhältnis von Porn-Studies und Pornografieforschung und Sexualität ist eigentlich ambivalent. was ja vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil so landläufig, also alltagskulturell, gilt ja Pornografie als der Ort, wo in allererster Linie Sexualität verhandelt wird oder primär thematisiert wird. Wenn man das medientheoretisch betrachtet, was ich gerne machen möchte, dann handelt es sich allerdings bei den gemeinhin als pornografisch beschriebenen Darstellungen um Darstellungen von Sexualität oder Sexualitäten, was ganz wesentlich zu unterscheiden ist von realer, gelebter Sexualität. Das ist auch schon gleich eine der allermeisten Prämissen oder einer der allerhäufigsten Zugänge der Pornstudies im Gegenstand, dass sie davon ausgehen, dass es Darstellungen sind und sie thematisieren weniger gelebte Sexualitäten als eben eine filmische Form der Sexualität. Wenn man das so betrachtet, dann lassen sich Pornofilme als eine Form von fiktionalisierter Wahrheit beschreiben. Fiktionalisierte Wahrheit insofern, als dass es einen Geschlechtsakt gibt, der findet auch tatsächlich statt vor der Kamera. Der würde aber so nicht stattfinden, wenn nicht jemand mit einer Kamera anwesend wäre, um das zu filmen. Das heißt, inszeniert in dem Zusammenhang, also das ganze Produkt ist inszeniert, und inszeniert in dem Zusammenhang hat dann eben ja, die Bedeutung, es ist nicht mit Realität zu verwechseln. Das ist vielleicht eine etwas unglückliche Definition insofern, als dass ja etwas, nur weil es inszeniert ist, nicht weniger real ist, und auch in der Realität gibt es ja Inszenierungen, wir inszenieren uns täglich selbst und so weiter. Ich finde es aber als medienanalytische Trennung eigentlich ganz, ganz griffig. Also eine Inszenierung ist nicht mit Realität zu verwechseln, das heißt aber dennoch, dass es einen szenischen Rahmen gibt, in dem das Ganze sich befindet und der offen ist für Deutung und der auch etwas bedeutet, weil das, was die Kamera einfängt, ist absichtlich hergestellt. Es gibt diesen einen Bildausschnitt, der gewählt wird, und es wird eben kein anderer gewählt von der Person, die filmt, sprich finde ich zum Beispiel in einem weißen heterosexuellen Mainstream-Porno niemals Sex zwischen zwei Männern sehe, aber sehr wohl Sex zwischen zwei Frauen, dann bildet sich daraus ein anderes, letztendlich ein anderes Machtgefüge, als wenn es andersrum wäre. Das gilt allerdings nicht nur für Pornos, das gilt für sämtliche Medienformate. Das gilt auch für den ARD-Liebesfilm und das gilt auch für Nachrichten. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass es trotz diesem Bild, was sich uns darstellt, unterschiedliche Lesarten gibt. Also ich würde mich Stuart Hall, einem der Begründer der Cultural Studies, anschließen, der in seinem Konzept Encoding, Decoding, also Kodieren, Dekodieren, davon ausgeht, dass ein und derselbe Medientext von unterschiedlichen Rezipienten, Rezipientinnen auch unterschiedlich gelesen werden kann, also wahlweise wohlwollend gelesen wird, einfach nur aufgenommen wird oder aber auch komplett konträr gelesen. Ja, worüber ich heute auch sprechen könnte, das wären Machtverhältnisse in der Pornofilmbranche, also über die Produktionsbedingungen. Das ist ein sehr konfliktäres Feld und es ist auch nicht von dem medialen Produkt zu trennen. Es überschneidet sich natürlich auch an diversen Stellen, aber ich finde es ganz wichtig, die prinzipielle Trennung im Hinterkopf zu haben, weil sonst einfach die Gefahr sehr groß ist, dass man die Aussage der Filme mit der Realität komplett in eins setzt. Und der Grund, warum ich diese Unterscheidung jetzt hier so wahnsinnig breit trete, also die Unterscheidung zwischen Medienwelt und Alltagswelt, der Grund ist der, dass die Anfänge der wissenschaftlichen Beschäftigung, aber vor allem auch der politisch-feministischen Beschäftigung mit Pornografie eigentlich von dem Gegenteil ausgegangen sind. Also die haben Pornografie als real betrachtet. Es gibt auch bis heute noch ein paar Aktivistinnen und Aktivisten, die das machen. Die dafür sprechenden Gründe sind auch nicht komplett unschlüssig. Für mich persönlich ist es aber ein zu deterministisches Medienrezeptionsmodell, weil dann eben noch eine Möglichkeit da ist, einen Text aufzunehmen. Ich finde es zu eindimensional und mir erscheint es auch einfach schlicht falsch. Es gibt unterschiedliche Lesarten von einem Text. Außerdem möchte ich auch viel lieber darüber sprechen, was überhaupt in der Pornografieforschung, was die Pornografieforschung beinhaltet. Und obwohl es ja ein Thema ist, wo es vermeintlich nur um Sexualität geht, will ich heute so ein bisschen über Sexualität und Sex hinausgehen und, wenn man so will, das Prinzip Pornografie ein bisschen zu beleuchten versuchen. Dazu frage ich aber jetzt erstmal danach, was ist denn der perspektivische Unterschied, den diese spezielle Richtung der Porn-Studies bietet gegenüber anderen Betrachtungen von Pornografie, die es früher gegeben hat? Um das nachvollziehbar zu machen, müssen wir einen kurzen Blick in die Geschichte dieser Porno-Debatte werfen. In den USA und in Europa, vor allem in den 1980er Jahren, haben sich Feministinnen, Liberale, Konservative, Politiker und Politikerinnen vor allem an der Frage abgemüht, darf es Pornografie überhaupt geben? Alice Schwarzer, die Gründerin der Emma, die müht sich an der Frage noch bis heute ab und ist der Ansicht, nein, darf es nicht geben. Und Ende der 80er Jahre haben dann zum ersten Mal Literaturwissenschaftlerinnen, vor allem eine, es gibt dann einigermaßen Personenkult an der Stelle, also vor allem eine Literaturwissenschaftlerin hat sich zum ersten Mal mit Pornos als inhaltlichen Analysegegenständen auseinandergesetzt. Und zwar war das die US-amerikanische, feministisch-marxistisch geprägte Literaturwissenschaftlerin Linda Williams hat zum ersten Mal sich inhaltlich mit Pornos auseinandergesetzt. Und zwar war sie denen gegenüber vorher auch sehr stereotyp ablehnend eingestellt. Sie hatte aber im Laufe einiger Forschungen, die sie zu einem anderen Thema natürlich gemacht hat, festgestellt, okay, so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Und bevor sie das getan hat, war eben der Tenor, dass alles grundsätzlich eher schrecklich und ziemlich verdammenswert ist. Das lässt sich natürlich nicht über einen Kamm scheren. Es gab auch schon sehr früh differenzierte Betrachtungen von Pornografie, aber so tendenziell hatten Konservative ein Problem mit Promiskuität ganz im Allgemeinen, mit Promiskuität von Frauen dann natürlich nochmal im Besonderen. Sex ohne Liebe ist bis heute so ein bisschen problematisch in dem Kontext. Und Feministinnen haben sich verständlicherweise und zu Recht natürlich an der Objektivierung von Frauen gestört in solchen Medienerzeugnissen. Das waren so die groben Anti-Porno-Positionen, die aufeinander oder zusammengetroffen sind. Gleichzeitig gab es auch ein paar Anti-Zensur-Feministinnen, die gesagt haben, nein, freie Rede muss unbedingt geschützt werden, die sich damit eben auch für Pornografie von vornherein ausgesprochen haben. Und die Filme und die Magazine, über die da gesprochen wurde, die wurden natürlich auch vor Linda Williams schon gesichtet, allerdings stand währenddessen das Urteil meistens schon fest und deswegen finde ich diese Porn-Studies eben ganz sympathisch, als sie mir über den Weg gelaufen sind während meiner Recherchen zu meiner Doktorarbeit, fand ich das einen wohltuend anderen Zugang. Und außerdem, das ist allerdings nicht mir zuerst aufgefallen, das ist diversen anderen Menschen auch schon aufgefallen, ist ja diese Allianz von erzkonservativen Kräften und Feministinnen eigentlich ein Bündnis von falschen Parteien, die sich da treffen, weil konservative Kräfte ja in der Regel sich dafür aussprechen, eine traditionelle Frauenrolle zu stabilisieren, die Ehe zu schützen und damit ja auch Frauen, weibliche Personen bevormunden und objektivieren auf eine spezielle Art und Weise. Und dass dann ausgerechnet in dieser Pornofrage doch relativ lange Einigkeit geherrscht hat, ist ja mal zumindest irritierend. Also die Frage, ob es so etwas wie Pornografie geben darf, wird in den Porn-Studies in den Hintergrund gerückt, zugunsten der Feststellung, dass der Forschungsgegenstand nun mal da ist und dass es auch mehr bietet als einfach nur moralische Verwerfungen. Und ganz konkret sieht das dann zum Beispiel so aus, dass Williams in ihrer Studie Hardcore einen Vergleich gezogen hat des dramaturgischen Aufbaus von Pornos und des dramaturgischen Aufbaus von Musicals und herausgefunden hat, das ist sich sehr ähnlich, denn im Musical gibt es eine hanebüchende Story, die hangelt von einem Musikstück zum nächsten Musikstück und im Porno gibt es eine hanebüchende Story, die hangelt von einem Geschlechtsakt zum nächsten Geschlechtsakt. Und beide Handlungsstränge kann man als verhältnismäßig debil betrachten. Der eine gaukelt ein romantisches Hollywood-Liebesideal vor, der andere eine Welt, in der alle immer Sex haben wollen. Die Formate sind also irgendwo gleichermaßen stereotyp und repetitiv. Was aber dieser Vergleich zeigt, ist die Existenz einer filmischen Eigenlogik im Porno, die es eben nicht nur da in dieser stupiden Form gibt, sondern die gibt es auch an anderen Stellen. Und auch diese ausschließliche angenommene Aneinanderreihung von objektivierten und parzellierten Frauenkörpern, die es eben in dieser ja, in diesem, in dieser Absolutheit dann vielleicht auch nicht vorhanden. Was diese Betrachtung von Pornos dann noch mit sich gebracht hat, ist, dass erstmals Machtverhältnisse, gesellschaftliche Machtverhältnisse betrachtet worden sind über die Dichotomie von Männern und Frauen hinaus. Das haben feministische Zugänge vorher auch schon gemacht, aber eben immer sehr verengt. Und bei den Pornstudies ist es jetzt so, dass relativ häufig tatsächlich Race und Class thematisiert wird, vor allem auch als abweichend konstruierte Sexualitäten. Also zum Beispiel Robin Bauer kommt aus so einer queeren Ecke und hat untersucht die positiven Auswirkungen von BDSM-Sexualpraktiken, also sadomasochistischen Sexualpraktiken auf sexuelle Räume. Andere Kategorien wie Ability oder Alter werden nicht so häufig untersucht bis jetzt, was ich ganz erstaunlich finde, weil das ja Kategorien sind, die es relativ häufig gibt, wenn man die auf Pornoseiten sucht. Also wenn ihr auf YouPorn oder so Alter eingibt, kriegt ihr sofort entsprechende Produkte angeboten. Ohnehin gibt es eine sehr große Bandbreite und generell versuchen die Pornstudies eben sich das ziemlich stark im Detail anzugucken, was vorher so nicht unbedingt gemacht wurde. Gleichzeitig ist dieser Forschungsrichtung eine gewisse Distanz gegenüber Herrschaft inhärent, was ja irgendwie nicht so gut zusammenpasst, weil sie sich eben, wie schon gesagt, gerade nicht auf eine moralisch integre Position zurückziehen, sondern versuchen, möglichst multiperspektivisch das Phänomen Pornografie zu beleuchten. Und da geht es dann beispielsweise auch nicht nur um die Medienformate selbst, sondern eben auch darum, wer eigentlich was damit macht. Also Unterstellung ist ja immer, Pornografie wird nur zur sexuellen Erregung benutzt. Es gibt ein sehr schönes, großes Forschungsprojekt von Fiona Atwood und Clarissa Smith. Das ist pornresearch.org. Die haben über 5000 Online-Fragebögen ausgewertet, die ihnen über Facebook zugesandt worden sind und haben festgestellt, es gibt noch diverse andere Nutzungsmöglichkeiten von Pornografie. Also es wird auch als Aufklärungsmaterial benutzt, als Mutprobe, als Gemeinschaftsevent, als Comedy-Event und so weiter. Es gibt noch mehr. Ja, und genau an dieser Stelle lässt sich aber auch Kritik an den Porn-Studies bringen, weil eine dezidierte Herrschaftskritik, und die wird gemacht in dem Kontext.
Das ist heute nicht gut, ne? Das ist irgendwie nicht gut. Es ist nur die eine Seite, die so schwarz ist.
Also es wird eine dezidierte Herrschaftskritik angebracht von den Porn Studies. Das ist natürlich aber zwangsläufig wertend, wenn ich das tue. Und das heißt, wenn ich mich demgegenüber so neutral verhalte, dann entweder habe ich implizite Werturteile mit drin, die ich aber nicht reflektiere, die ich nicht offenlege, oder ich bin tatsächlich so neutral, dass das wiederum auch ein Problem ist, weil wenn ich mich einem Gegenstand gegenüber versuche, komplett neutral zu verhalten, dann ist das ja auch schon wieder eine Form der Bewertung. Worin man das ganz gut sieht, das ist der Tonfall, der manchmal in dieser Forschungsrichtung angeschlagen wird. Das sind manchmal recht derbe Formulierungen, eine recht derbe Sprache, die angewandt wird. Es gibt beispielsweise einen Aufsatz, der heißt Wer fickt Uhura? In Anlehnung an einen Star Trek Porno. Und da kann man natürlich sagen, dass dieses Wort Ficken, was da verwendet wird, ein bewusstes Gegengehen ist gegen wissenschaftliche Konventionen. Da ficken sagt man eigentlich nicht im wissenschaftlichen Kontext. Es ist auch ein Übertreten einer kleinbürgerlichen Moral, also dass man so eben nicht zu sprechen hat. Andererseits ist es aber eine bewusste Verletzung auch, die eine Respektlosigkeit darstellt. In dem Fall jetzt auch gerade noch, weil es sich bei der Figur Uhura ja um eine weibliche Person of Color handelt. Dass darüber ausgerechnet dann in dem Kontext so gesprochen wird, ist wahrscheinlich kein Zufall. Also ich finde das durchaus nicht ganz unproblematisch. Bis hier lässt sich also festhalten, Porn-Studies, Pornografie haben ein ambivalentes Verhältnis zu realer Sexualität, weil es eben ein Medienprodukt, also eine Darstellung von Sexualität ist. Und es ist auch gleichzeitig ambivalent bezüglich der Untersuchung der gezeigten und umgebenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Denn teilweise ist die Analyseperspektive moralisch sehr, sehr dicht dran oder zu dicht dran am Gegenstand. Manchmal ist sie aber auch tendenziell zu weit davon entfernt. Ja, wenn man mir jetzt bis hierher argumentativ folgen möchte, wenn nicht, dann funktioniert das Modell natürlich nicht, Dann handelt es sich bei Pornofilmen also um mehrschichtige mediale Produkte, wie bei allen anderen medialen Produkten auch. Und ich habe mich dann gefragt, okay, warum ist es denn dann immer noch so verhältnismäßig selten und vor allem verhältnismäßig schwierig, darüber zu sprechen? Ich bilde mir ein, ich kann das noch ganz gut darüber sprechen, was aber wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich mich seit Jahren alltäglich damit beschäftige. Und trotzdem, wenn ich einen Vortrag halte, wie den jetzt heute, das habe ich auch gerade schon zu Barbara Grubner gesagt, dann frage ich mich immer, zeige ich Bilder, zeige ich keine Bilder? Wenn ich Bilder zeige, welche Bilder zeige ich? Wie spreche ich mit den Menschen? Was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen? Wem könnte ich mit was zu nahe treten und so weiter? Und die Porn Studies, die gibt es zwar als eine Forschungsrichtung, allerdings gibt es die vor allem in den USA. Und es gibt wahnsinnig viele Handbücher dazu, die sich daran abmühen, zu erläutern, wie Lehrende am besten damit umgehen und sich rechtlich schützen, wenn sie Pornografie an der Uni lehren möchten, wie man am besten mit Studierenden über das Thema spricht, ohne dass es unangenehm wird, wie man mit peinlich Berührtsein umgeht und so weiter. Und das ist alles sehr, sehr sinnvolle Erläuterungen. Und es ließe sich jetzt natürlich sagen, okay, die USA sind eh prüde, deswegen brauchen die derartige Lehrbücher. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass es hier nicht viel anders ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und meiner Ansicht nach kommt es daher, weil dieser Thematik Pornografie immer noch irgendetwas Anrüchiges anhaftet. Und zudem hat es eine Komponente, die sehr, sehr körperlich ist. Also so Scham, peinlich berührt sein, Erregung, das sind ja alles körperliche Empfindungen. Dann habe ich mich gefragt, gut, was ist denn überhaupt dieses Anrüchige am Porno eigentlich? Und habe dann eben während der Recherchen zu meiner Doktorarbeit angefangen, mich zu fragen, was ist denn das Pornografische am Porno überhaupt? Was ist denn damit eigentlich gemeint? Und bis jetzt habe ich ja Pornografie, Porno hier im Vortrag so verstanden, wie das die meisten also benutzt, wie das die meisten wahrscheinlich auch kennen. Und es hat sich vermutlich bis jetzt auch noch niemand darüber gewundert. Also mal so rechtlich geguckt, Pornos sind also diejenigen Filme, die in der Regel nicht im Fernsehen laufen. Öffentliche Ausstrahlung ist im deutschen Staatsgebiet verboten, weil sie einer Altersbeschränkung unterliegt. Die Gesetzgebung regelt, dass es explizite Darstellungen von Nacktheit sind, von denen irgendwie eine Gefahr für Minderjährige auszugehen scheint. Das wiederum ist momentan so. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Definition auch noch Frauen mit eingeschlossen. Da ist man davon ausgegangen, dass auch Frauen solche Materialien nicht sehen sollten, weil es sie überfordert. Und im 19. Jahrhundert, also noch früher, war es sogar so, dass man gesagt hat, nein, also Personen ohne einen höheren Bildungszugang, eine höhere Bildung sind von sowas überfordert. Und damit hatten wir dann eigentlich nur noch weiße, adelige Männer, die überhaupt solche Bilder, Bücher zu Gesicht bekamen. Ich finde, daran zeigt sich ganz gut, dass die Verstrickung gesellschaftlicher Machtverhältnisse pornografischer Produkte gar nicht nur medienimmanent eine Rolle spielt, sondern dass es auch der Zugang zu als pornografisch bezeichneten Materialien ist. Also nicht nur, was sehe ich denn eigentlich auf dem Bildschirm, sondern auch, wer darf eigentlich was sehen und wer nicht. Das ist natürlich heute schon ein bisschen liberaler. Pornografie gibt es ja mittlerweile zuhauf kostenlos und kostenpflichtig im Internet. Und wir finden irgendwie eine Vielzahl von Ausdrücken möglicher menschlicher Sexualitäten dargestellt. Rechtlich ist es so, dass explizit Genitalien sichtbar sein müssen. Wenn es keine explizit sichtbaren Genitalien gibt, dann geht es in die Richtung Erotik nur, dann ist es Pornografie, wenn man das sehen kann. Davon ganz abgekoppelt sind natürlich solche Medienerzeugnisse, die unter harte Pornografie fallen und deren Herstellung, deren Besitz komplett verboten ist. Harte Pornografie heißt explizite Gewaltdarstellungen, Sex zwischen Menschen und Tieren, Jugendliche und Kinder. Kinder sind Personen unter 14 Jahre, die in irgendeiner Form dann dargestellt werden. Das heißt auch, dass dieser alltäglich gebräuchliche Ausdruck Hardcore-Pornografie überhaupt nichts mit harter Pornografie zu tun hat. Harte Pornografie ist mit Verbrechen verbunden, ist ein Verbrechen, wobei Pornogegnerinnen und Pornogegner sehr lange davon ausgegangen sind, dass dieser Bereich, also der Bereich der Pornografie, der Hauptbestandteil von Pornografie im Allgemeinen ist. Das stimmt nicht. Es ist ein geringer Teil, es gibt eine hohe Dunkelziffer, aber es ist ein geringer Teil, der auch öffentlich nicht zugänglich ist und nur sehr schwer zugänglich ist. Also auch im Internet findet man derartige Produkte nicht ohne weiteres. Ich will das an dieser Stelle auch gar nicht weiter tiefergehend behandeln, weil es ein sehr sensibles Feld ist, was man nicht nebenbei mal eben so abfrühstücken kann, sondern was mindestens ein eigenes Thema ist. Ich will es nur kurz angerissen haben, damit euch klar ist, dass ich es im Hinterkopf habe, bei dem, was ich, womit ich mich beschäftige, und einfach damit es der Vollständigkeit halber mal kurz erwähnt ist, weil sonst geht es komplett unter und dafür ist es dann doch zu wichtig. Ja, so viel zur momentanen Definition so im Allgemeinen. Also es gibt legal konsumierbare Materialien ab 18 Jahre zugänglich in Deutschland, also immer vom deutschen Staatsgebiet ausgehend, und vollkommen verbotene harte Pornografie. Zugang ist bei beidem rechtlich geregelt. Gut, hilft mir jetzt aber nicht so richtig weiter. Was heißt denn jetzt eigentlich pornografisch? Gut, dann gucke ich mal ganz konkret in den Gesetzestext. Laut dem Paragraf 184 des Strafgesetzbuches war es bis 1969 unzüchtige Schriften, die die Belange der Gemeinschaft stören oder ernsthaft gefährden. Irgendwann gedacht, unzüchtig ist nicht gut, hat das 1973 durch pornografische Schriften ersetzt und so ist es bis heute. Das hilft jetzt auch nicht wirklich weiter. BTDRS sind Bundestagsdrucksachen, das ist also kein Gesetz, sondern das ist eine Art Empfehlung des Bundestages. Da wird gesagt, Pornografie muss zum Ausdruck bringen, dass die ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes bei dem Betrachter abzielen und dabei die im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen Anstandes eindeutig überschreiten. Juristisch geht es gar nicht so weit. Also das Gesetz sagt wirklich nur pornografische Schriften. Es ist verboten, pornografische Schriften zu verbreiten. Das ist absichtlich so flexibel gehalten, weil das in der Vergangenheit immer wieder angepasst werden musste und das soll eben vermieden werden. Denn es gibt auch unter Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern keine eindeutige Meinung darüber, was es eigentlich bedeuten soll. Sodass, danke. Und noch ein Zitat habe von einem leitenden Oberstaatsanwalt, der sich 2003 so geäußert hat, dass er sagt, ob eine Darstellung pornografisch ist, erfordert stets ein Werturteil. Wie auch immer der normative Begriff groß, des Pornografischen, der eine alle Fälle zweifelsfrei umfassende Definition kaum zugänglich sein dürfte, umschrieben werden mag, so bleiben doch immer Bewertungsunsicherheiten. Okay, also wenn wir das jetzt nochmal zurückverfolgen, dann sind da sehr viele Begriffe drin, die irgendwie schwierig sind. Also Werturteil, wer darf ein Werturteil stellen, wer darf das nicht stellen, wer hat überhaupt die Sprachmacht darüber. Dann sehr normativer Gebrauch auch von Sexualität in dem vorangegangenen Zitat, also Sexualität sehr stark auf Genitalien beschränkt. Da haben Feministinnen wie Donna Haraway hat zu Recht schon gesagt, das ist eigentlich eine Einschränkung auf vermeintlich primäre Geschlechtsmerkmale, die Sexualität gar nicht erschöpfend beinhaltet. Und auch das Wort Anstand ist natürlich irgendwie vollkommen kompliziert irgendwie zu definieren, das ist auch hochnormativ, hilft also auch nicht so richtig weiter, rechtliche Definition. Ich gedacht, gut, dann gehe ich noch weiter zurück und gucke mir den Wortstamm doch mal an. Nein, das ist er gar nicht. Den Wortstamm, den gibt es ohne Folie. Also, der Wortstamm kommt aus dem Griechischen und bedeutet Schreiben über Huren oder schreibende Huren. Wobei das ja schon wieder einen gewaltigen Unterschied macht. In dem einen Zitat, in der einen Auslegung wird über jemanden berichtet, in der anderen Art und Weise dürfen die Menschen über sich selbst berichten. Zum anderen nützt aber diese etymologische Herleitung meiner Ansicht nach auch nur sehr bedingt was. Ich selbst würde mich als Konstruktivistin einordnen und mit Jacques Derrida oder Roland Barthes oder Judith Butler davon ausgehen, dass Worte die Bedeutung dessen, was sie denn bezeichnen, sehr stark ändern können. Und es eigentlich keinen ontologischen Kern von etwas gibt. Und abgesehen davon finde ich die Bezeichnung von Pornodarstellenden als Huren heutzutage auch ziemlich unglücklich, da zum einen das Wort negativ kulturell geprägt ist. Hure bezeichnet abwertend eine weibliche Sexarbeiterin. In Pornos gibt es aber genauso gut auch Männer, Architekten, die mitspielen. Und abgesehen davon, die Menschen, die in dem Gewerbe tätig sind, bezeichnen sich so gut wie nie als Prostituierte. Mit der Wortabstammung lässt sich also auch nur sehr bedingt arbeiten. Abgesehen davon ist das Wort zum ersten Mal im 19. Jahrhundert in ein Wörterbuch aufgenommen worden, trotz des griechischen Stammes. Vorher gab es überhaupt gar keine Sammelbezeichnung. Ja, die meisten Bücher beginnen aber dann trotzdem mit dem Versuch, Pornografie zu definieren und behelfen sich dann, weil den Autorinnen und Autoren auch oft auffällt, naja, so ganz leicht ist es nicht, behelfen sich mit der Kulturgeschichte der Pornografie. Das ist für mich als Kulturwissenschaftlerin natürlich sehr verständlich und sehr logisch. Da kommen dann folgende Sachen raus. Anne-Janine Müller hat eine Dissertation geschrieben, eine Diskursanalyse über Pornografie, und sagt, der Anfang der Pornografie liegt in der Frühzeit der Menschheit. Daran anknüpfen kann die Gattungsgeschichte der Pornografie bis zum Jungpaläolithikum zurückverfolgt werden. Das Jungpaläolithikum, für alle, die es nicht wissen, ist ungefähr 25.000 Jahre her, 25.000 Jahre vor Christus insgesamt. Das ist so eine Statue, die Venus von Lespujus oder Lespujus, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist ein kultisches Objekt gewesen, das ja, ja augenscheinlich eine nackte Frau darstellen soll. Ein kultisches Objekt ist relativ weit entfernt von dem, was wir heute unter Pornografie verstehen. Das hat ja eher einen sehr weltlichen Charakter, das ist ein religiöses Relikt. Und außerdem stellt sich dann ja die Frage, okay, das ist eine nackte Frau, aber sind jetzt alle Darstellungen von Nacktheit automatisch pornografisch? Sagt dann die Philosophin Svenja Flasspöhler, ist sowieso alles Quatsch, denn der Anfang der Pornografie liegt dort, wenn die Metaphysik als unhinterfragter Existenzgrund ausgedient hat, dann kann sich der Mensch nur durch seinen Körper, genauer durch die sexuelle Erregung in der Welt halten. Pornografie ist in diesem Sinne, so kann man vielleicht vereinfacht sagen, ein Effekt oder Symptom radikal materialistischer Weltanschauung. Also sie sagt, die Aufklärung ist schuld an der Existenz der Pornografie. Es braucht Säkularisierung, und in dem Moment, wo ich nicht mehr Gott als metaphysischen Hintergrund habe, da habe ich die Möglichkeit oder da tritt Pornografie auf den Plan. Deswegen sagt sie auch, der Erste, der das richtig getan hat, ist der Marquis de Sade. Der hat zum ersten Mal reißerisch und einfach nur des Sex wegen über Sex geschrieben. Das sehen andere de Sade-Forscherinnen und Forscher anders, aber so sieht sie das. Außerdem gibt es auch noch die Filmwissenschaften, wieder zum Beispiel Linda Williams, da habe ich jetzt kein Zitat gefunden, sondern nur so eine sinngemäßes Zitat. Sie sagt, der Anfang der Pornografie liegt in der Suche nach dem wahren Orgasmus und dessen Darstellung. Hierfür benötigt es dann Fotos oder noch besser sind bewegte Bilder, denn es geht um den Beweis des Vorhandenseins von Lust, und das kann ich nur mit einer Kamera dokumentieren. Alles andere vorher war eine andere Form, auf jeden Fall keine Pornografie, wie wir sie kennen. Ja, okay, also diese Beispiele haben jetzt ja alle noch einigermaßen gemeinsam, dass es überall um Sexualität geht oder um Sex. Widerspricht sich aber auch alles. Gut, guck mal inhaltlich nach. Dann wird das Ganze aber noch etwas diffuser. Denn pornografisch kann unter anderem sein, The Well of Loneliness war Anfang des 20. Jahrhunderts pornografisch. Ist ein Roman von Radcliffe Hall. Da geht es um eine Beziehung zwischen zwei Frauen. Das galt als pornografisch, bevor sich Bilder, also Massenmedien, etabliert haben im Sinne von Film und Multimedialität. Heutzutage betrifft es fast nur noch Bilder. Also Romane landen kaum noch auf dem Index. Ab und zu auch, aber in der Regel sind es dann andere Inhalte. Ja, als Beate Use ihr Firmenimperium gegründet hat, hat sie Kondome mit der Post verschickt. Die sind abgefangen worden, weil es unschicklich und obszön war, fiel damit auch unter anderem unter den Pornografie-Paragraphen. Ja, noch ein bisschen früher, zur Zeit der Französischen Revolution, galten verunglimpfende Darstellungen von Adel und Klerus als pornografisch, die allerdings hauptsächlich sozialkritisch oder unter anderem auch sozialkritisch gemeint waren. Die mussten nicht unbedingt sexuellen Inhalt haben. Das Bild ist jetzt kommt zwar auch aus der Zeit, beschäftigt sich aber schon kritisch damit, das nimmt das schon so ein bisschen kritisch aufs Korn. Momentan sind es ja wie bereits gesagt, meistens explizite Darstellungen von Genitalien und Sexualität, die wir als pornografisch wahrnehmen, als pornografisch kennen. Es ist aber so, dass Pornografieforscherinnen und Forscher wiederum sagen, pornografisch sind auch die Fotos aus den US-Gefängnissen Guantanamo und Abu Ghraib. Ich habe jetzt kein Foto aus Guantanamo genommen, sondern das von einer Close Guantanamo Demo, weil sie eben auch auf eine voyeuristische Art und Weise darstellen. Das gleiche gilt für Horror-Splatter-Filme wie die Saw-Reihe. Die werden sehr häufig als Gewaltpornografie dargestellt, obwohl es da ja auch in keiner Weise mehr um Sexualität geht, also ein ganz anderer Zugang. Außerdem gilt noch die scheinbar immer freizügiger werdende Kleidung von Grundschülerinnen, für Grundschülerinnen ab und zu als pornografisch. Das kommt eher aus so einer pädagogischen Ecke, medienkritischen Ecke, im Zusammenhang auch mit der Darstellung von jungen Männern und Frauen auf Facebook oder anderen Social-Media-Formen. Ich habe jetzt hier mal die Mona Lisa, ich weiß nicht, ob es alle kennen, die macht hier ein in sie rein retuschiertes sogenanntes Duckface, also dieses zusammengequetschte Lippen und dann so von schräg oben fotografieren. Also das wird auch als pornografisch beschrieben. Und dann gibt es noch ganz andere Sachen, nämlich sowas. Das ist Foodporn. Detaillierte Detailaufnahmen von sehr, sehr hochkalorischen, das ist durchaus ernst zu nehmen, von hochkalorischen Lebensmitteln. Die werden von einigen Menschen angeguckt, anstatt eben der entsprechenden Essenssünde zu verfallen. Und werden eben als Bilder dann stattdessen genommen, also auch tatsächlich ernsthafte Bezeichnung Foodporn. Es herrscht also keine Einigkeit darüber, weder darüber, was für ein Inhalt, was für eine Form, noch was für eine Historie eigentlich Pornografie hat. Ich bin aber nicht die Erste, der das auffällt. Walter Kendrick hat das schon 1987 gesagt, dass Pornografie eigentlich keine Sache ist, sondern eine Einstellung. Etwas eloquenter formuliert ist noch Claudia Springer, die sagt, Kendrick argues that the signifier pornography has never had a specific signified, but constitutes a shifting ideological framework that has been imposed on a variety of texts since its inception. Und ganz ähnlich sieht es auch die deutsche Rechtswissenschaftlerin Monika Frommel. Die fragt sich etwas praxisorientierter, ob wohl aus heutiger Sicht die Gesetzgebung anders entscheiden würde und die Konfrontation mit übersteigerter Sexualität eher als harmlos, gewaltförmige Botschaften auf sexualisierten Wegen hingegen als gefährlich einstufen würde. Ja, ich versuche eine Doktorarbeit über Pornografie zu schreiben. Da ist das ein relativer Nervenkrieg, wenn man feststellt, dass der Gegenstand, an dem man arbeitet, eigentlich so nicht wirklich vorhanden ist. Und ich habe mich dann gefragt, okay, ist Pornografie jetzt ein komplett austauschbares Label? Kann ich das irgendwie auf alles Mögliche anwenden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt ein verbindendes Element dieser Inhalte, denn alle rekurrieren auf die andere, eine oder andere Weise auf Unschicklichkeiten, Unangemessenheit, entlarvend, obszön oder erregend. Und bei erregend gemeint ist im umfassenden Sinne, also sowohl sexuell als auch generell gemütserregend. Und es scheint dabei irgendwie meist negativ oder irgendwie ungehörig konnotiert zu sein. Und in der Regel bezeichnet es irgendwas Abseitiges. Und das Übertreten einer irgendwie gelagerten Grenze. Also es wird die Grenze des guten Geschmacks, was auch immer das ist, wird übertreten, persönliches Schamgefühl wird verletzt oder es wird was gezeigt, was gewöhnlich nicht sichtbar ist. Also wir kriegen ein Bild von dem, was uns sonst verborgen ist. Oder es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Und ich habe mich deswegen gefragt, ob nicht sich Pornografie, pornografisches viel eher als über Sexualität nicht definieren lässt, über das Übertreten von Tabus oder das Zeigen von Dingen, die wir nicht sehen wollen oder nicht sollen, nicht sehen sollen oder nicht sollen, nicht sehen dürfen. Also die aus unterschiedlichen Gründen irgendwie als abseitig und als tabuiert gelten. Mir persönlich erscheint das ein bisschen besser zu greifen, das zu fassen, was als pornografisch gelten kann, als diese simple Antwort, nein, es ist immer nur Sex. Das wäre dann sowas wie eine verbindende Struktur, des Pornografischen, anstatt es nur auf einen Inhalt festzulegen, der vielleicht in dieser Einheitlichkeit nicht oder nicht mehr gegeben ist. Und gleichzeitig finde ich, ist es auch immer eine Frage von Machtmechanismen, also von was möchte ich denn nicht sehen, was empfinde ich als unangemessen, aber auch was darf ich denn nicht sehen, was soll ich denn nicht sehen. Denn Pornografisches wurde und wird immer auch definiert über Zensur. Und Zensur wiederum ist ja eine Instanz der Macht, die verhangen wurde und autorisiert ist, bestimmte Dinge zu verbieten und andere Dinge eben nicht zu verbieten. Und wenn ich jetzt zum Schluss, fast zum Schluss wieder zurückkomme zu Sexualität, dann lassen sich aber aus meiner ganz eigenen Perspektive eigentlich wenig Gründe dafür finden, warum die Ausdrücke von Sexualität in irgendeiner Art und Weise tabuiert gehören. Denn Darstellungen von Sexualität sind ja nicht per se unschicklich oder erniedrigend. Im Gegenteil, Erfahrungen mit Zensurbehörden wie der FSK, also der Freiwilligen Selbstkontrolle Film, oder dieser Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien haben eigentlich gezeigt, dass meistens zuerst diejenigen Produkte auf dem Index verbotener Schriften landen, die als abweichend geltende Sexualpraktiken zeigen, also sprich Homosexualität, SM, Sex zwischen Transmenschen und so weiter. Aber wie gesagt, dass es dabei Darstellungen gibt, die objektivierend sind und die degradierend sind auf die unterschiedlichsten Art und Weise, es liegt auf der Hand, das würde ich niemals bezweifeln. Ich glaube aber nicht, dass der Sex daran der springende Punkt ist. Und statt einer Zensur der Abbildung von Sexualitäten, die immer zuerst oder oft zuerst das zensieren, was irgendwie als unnormal gilt, wäre ich für eine Enttabuisierung des ganzen Bereichs, also eine Entkopplung von Sex und dem Etikett pornografisch, weil mir pornografisch viel mehr zu fassen scheint als eben nur, nur Sex. Und Pornos zeigen zwar nicht, meiner Ansicht nach, nicht reale Sexualität, aber sie zeigen einen Möglichkeitsraum auf. Und das Label pornografisch funktioniert immer noch als so ein nebulöses Stigma mit entsprechenden körperlichen Reaktionen und mit rechtlichen Sanktionen, also mit Erregungen unterschiedlichster Art, und das stellt sich mir dann die Frage, wer hat denn was davon, wenn bestimmte Dinge zensiert sind, wenn Sexfilme zensiert werden, wem schadet es eher? Und beispielsweise wurde Frauen sehr lange keine eigene Sexualität zugeschrieben. Wer sich schon mal mit Frauenpornos auseinandergesetzt hat, weiß, dass es da so eine romantisch verklärte Sicht auf Sexualität gibt, die häufig transportiert wird, was ja wieder nur andeutet, dass Frauen irgendwie liebesorientiert sind und romantikorientiert, Männer hingegen rein sexorientiert. Ich würde einschätzen, dass das auch was damit zu tun hat, dass der Konsum von Sexfilmen immer noch ein bestimmtes Schmuddel-Image genießt und dass das zu diesem Stereotyp immer noch weiterhin beiträgt. Das gilt auch für so Sondersparten wie Transpornos, Schwulenpornos, aber auch in Lesbenpornos wird ja eine ganz merkwürdige Art und Weise von patriarchal-heterosexueller Sexualität zwischen Frauen dargestellt. Und all diese Variationen deuten für mich eine gesellschaftliche Stellung der jeweiligen Gruppen an. So ein schambefreites Sprechen darüber gibt es momentan eigentlich fast gar nicht, obwohl ja in westlichen Gesellschaften Sexualität nicht mehr grundsätzlich als sündhaft gilt. Und ich finde das merkwürdig, dass es so ist, da ja, wie gesagt, mittlerweile der Begriff pornografisch und dieses Label sich ohnehin weiter ausbreitet auf andere Bereiche. Und ich finde, wäre es vielleicht an der Zeit, darüber nachzudenken, Sexualität nicht als den gewissermaßen Kern von Pornografie zu betrachten und diese ausschließliche Kombination, wie wir sie momentan kennen, eher als ein Segment zu betrachten, historisches, was jetzt einfach keine Gültigkeit mehr hat. Ja, bezogen auf die Pornografieforschung würde das dann heißen, dass die nicht nur danach gucken, was ist das für ein Gegenstand und den Forschungsgegenstand als solchen ernst nehmen, sondern auch danach gucken, wer was denn warum als pornografisch wahrnimmt und ob damit zum Beispiel eine ausgrenzende Zementierung von ohnehin schon stigmatisierten Sexualpraktiken einhergeht oder ob ich beispielsweise sage, die Fotos aus Guantanamo sind pornografisch, weil sie voyeuristische Einblicke gewähren in die Praxen des US-Militärs und das dann massenhaft verbreitet wird. Also in wessen Interesse gilt quasi was für wen als pornografisch, wobei dazu aber auch gehört. Darauf habe ich jetzt gar keinen Fokus gelegt, finde es aber sehr wichtig, damit keine Sprechpositionen negiert werden, dass dazu auch gehört, dass es Menschen gibt, die sich von Sexualitätsdarstellungen verletzt fühlen oder die das als Tabu empfinden und als ungehörig. Und auch wenn mir ganz persönlich das nicht so sehr einleuchtet, denke ich, ist es wichtig, auch solche Positionen mit einzubeziehen. Aber unterm Strich, meiner Ansicht nach, ist ein Pornofilm nicht unbedingt automatisch pornografisch. Das war's.